Willkommen zu einer neuen Folge von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Und heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl, ein Highlight in der Serie. Und zwar zu Gast haben wir den Dirk Grabert, Gründer und CEO von Mr. Spex. Hallo Dirk.
Hallo Miro. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Das sind bewegte Zeiten. Ich freue mich, dich doch irgendwie da dazu bekommen zu haben. Das ist sicherlich zum Jahresende jetzt auch für dich etwas eine sehr beengte Zeit. Da liegt immer sehr viel an. Dirk, du bist auch schon seit einigen Jahren, soweit ich das gesehen habe, jetzt bei der IO in Berlin im Chapter. Vielleicht kannst du uns zum Anfang gleich ein bisschen was sagen. Wer bist du? Was machst du? Ein bisschen über dich, was dein Hintergrund?
Kann ich anfangen? Okay, also wie gesagt, ich bin Dirk, habe vor mittlerweile knapp 13 Jahren Mr. Spex gegründet, bin also einer von vier Gründern bei Mr. Spex und Geschäftsführer. Bei mir hat es im Studium immer nur für BWL gereicht. Ne? Das habe ich also studiert in Leipzig an der Handelshochschule und auch ein bisschen international. Genau, bin bei IO seit, ich habe mal versucht nachzuvollziehen, wann das war. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, es war ungefähr 2008. Und zwar hatte ich das Glück, dass ich bei dem ersten Accelerator-Jahrgang dabei war, der von IO in Berlin gestartet wurde. Und bin dann so typischerweise, nenne ich es mal, hängen geblieben bei IO. Und über die Zeit hat sich das für mich als immer wertvoller sozusagen herausgestellt. Bin ganz normales Forumsmitglied und schätze sozusagen diesen monatlichen Austausch immer sehr.
Mr. Spex, da, ich kenne die quasi von meiner Kontaktlinsenbestellungsserie her. Ja, ich habe, glaube ich, bei euch noch keine Brille gekauft, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch gar nicht mehr allein das, was ihr macht. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Was macht die Firma? Wie groß seid ihr?
Also wie gesagt, wir haben vor 13 Jahren angefangen, sind mittlerweile aus Berlin raus in über 10 Ländern aktiv in Europa. Und genau, sind Europas führender Omnichannel-Optiker, verkaufen Kontaktlinsen, wie du es gerade schon gesagt hast. Natürlich der Schwerpunkt heute ist ganz klar die Brille und natürlich auch Sonnenbrillen, was sich sinnvollerweise ergänzt. Wir haben schon über 4 Millionen Kunden bei Mr. Spex und haben auch eine sehr, sehr hohe Wiederkaufsrate, insofern sehr, sehr zufriedene, loyale Kunden. Und nachdem wir rein online gestartet waren, haben wir seit 2016 auch eigene Läden, erst hier in Berlin, mit einem gestartet, haben den dann ein Jahr lang optimiert und mittlerweile haben wir 34 eigene Läden.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Und ich weiß nicht, wie kann man es größtenteils typischerweise im Umsatz, weiß nicht, was du dazu sagen kannst.
Wir sind mit Mr. Spex jetzt schon in über 10 Ländern, haben über 4 Millionen zufriedene Kunden und sind bei deutlich nördlich von über 100 Millionen Umsatz mit über 500 Mitarbeitern.
500 Mitarbeiter, das ist natürlich eine echte
beachtliche Hausnummer. Deutlich drüber, mittlerweile deutlich drüber.
Ne? Okay. Schwerpunktsrechtlich, seid ihr jetzt in Berlin noch aufgestellt, auch von der Mitarbeiterzahl her, oder verteilt sich das jetzt irgendwie sehr breit?
Naja, wir haben schon 2013, 2014 zwei Unternehmen gekauft in Skandinavien. Das heißt, wir haben noch ein Büro in Stockholm und noch eine kleine Logistik auch in Norwegen. In Skandinavien haben wir ca. 30 Mitarbeiter. Ansonsten haben wir ein großes Logistikzentrum in Berlin-Spandau, unsere Zentrale im Prenzlauer Berg und mittlerweile durch die 34 Läden, Entschuldigung, auch sehr verteilt in ganz Deutschland natürlich Mitarbeiter.
Fläche, ja. Ich glaube, ich bin irgendwann mal da vorbeigeradelt. Da führt irgendwie ein Spree-Radweg da hinten an eurem Logistikzentrum, muss es gewesen sein. Da finde ich mir das. Ja? Ja. Das ist eine schöne Strecke da hinten hoch. Wenn ich ein bisschen nachgegoogelt habe, sozusagen, dann habe ich auch gesehen, ihr seid ja tatsächlich jetzt schon einfach einige Zeit im Markt, habt auch eine Menge an Venture Capital aufgenommen. Jetzt sind da so ein paar große Namen mit dabei. Kannst du da ein bisschen was erzählen zur Historie, wie ihr dort aufgestellt seid?
Also, als ich Mr. Spex gegründet habe, hatte ich gerade 2,5 Jahre Boston Consulting Group hinter mir. Und hatte die Zeit eigentlich genutzt, um meine ganzen Studiengebühren zurückzuzahlen. Also hatte ich kein großes finanzielles Backing irgendwoher, auch nicht familiär. Insofern war ich froh, dass wir zur Gründung schon Angel-Investoren hatten, die uns unterstützt haben. Da, unter anderem war dabei der Lukas Stradowski, den ich halt durch die HAL kannte, und noch ein paar andere Leute. Und wir haben uns dann sukzessive eben erst über klassisch Angel-Runden und dann VC-Runden finanziert. Wir mit E-Commerce hat man in der Regel ein sehr kapitalintensives Business, weil man sowohl Technologie, das Inventory hat, also das Warenlager, was man finanzieren muss, aber auch zum Anfang in der Regel in Marketing investiert, um die Marke aufzubauen und dann über die Zeit auch einen positiven Lifetime Value gegenüber den Kundenakquisitionskosten zu haben. Und deshalb haben wir, sagen wir, schon sehr viel Geld auch benötigt für das Wachstum und genau, hatten die Herausforderung, als wir 2007 gegründet haben, waren wir erstmal ganz gut ausgestattet mit einer Angel-Runde im hohen sechsstelligen Bereich und wussten, wir müssen dann im zweiten Halbjahr 2008 neues Geld aufnehmen. Nur 2008 kam dann die Finanzkrise und das war dann gar nicht so einfach, überhaupt jemanden zu finden, der auf einer vernünftigen Bewertung Geld investieren wollte. Wir haben es dann aber geschafft, glaube ich, zwei Tage vor Weihnachten eine Series A-Runde noch zu closen mit dem Hightech-Gründerfonds und Acer Equity. Und seitdem haben wir dann diverse Folgerunden mit anderen Investoren gemacht. Seitdem ging es dann eigentlich immer deutlich aufwärts. Wir hatten zum Glück jedes Jahr ein zweistelliges Wachstum eines Aspekts. Also wir hatten auch immer eine kontinuierliche Entwicklung, sodass wir als Firma, aber auch als Gründer quasi mitwachsen konnten.
Dirk, wenn ich auf Crunchbase und anderen schaue, da sehe ich so eine große Zahl von ungefähr 160 Millionen Funding. Was ist da dran in der Zahl?
Also in Summe stimmt das sicherlich. Da waren ab und zu ein paar Secondaries dabei. Deswegen, was an Geld in die Firma reingeflossen ist, ist trotzdem schon dreistellig gewesen.
Kurz zu dir, worum kümmerst du dich da speziell in der Firma? Das hat sich ja sicherlich in den letzten Jahren auch irgendwie nochmal stark verändert, ja, mit dem Wachstum der Firma. Was treibt dich jeden Tag so rum?
Wir waren vier Gründer. Wir waren zwei ITler, zwei BWLer und ich bin mittlerweile der letzte verbliebene Gründer, aber alle sind, glaube ich, mindestens 5, 6 Jahre dabei geblieben und wir haben sehr lange sozusagen zusammengearbeitet. Und die anderen sind schon wieder raus, haben schon wieder neue Unternehmen gegründet. Insofern, genau, zum Anfang als Gründer hat man alles gemacht, inklusive Pakete packen. Heute sind es letztendlich noch drei Themen. Ja. Das ist der Fokus auf eine Strategieentwicklung, die langfristige Perspektive, wo wollen wir als Unternehmen uns hin entwickeln und was sind dafür die richtigen Schritte. Das zweite ist aus meiner Sicht immer ein sehr gutes Management-Team zusammenstellen und mit dem Team zusammen das Thema Kommunikation der Strategie und auch die Abstimmung zwischen den Bereichen herzustellen. Und das dritte ist Investor Relations, also letztendlich mit dem Beirat und Investoren kommunizieren und sicherstellen, dass wir immer, sagen wir, dass die Investoren gut abgeholt sind und wir aber auch ausreichend Funding haben, um das Wachstum fortzusetzen.
Erzähl uns vielleicht noch mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause?
Also ich kann es nochmal ausstellen. Also ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und wir haben einen Hund mittlerweile seit einem Jahr.
Ist das als Resultat der zwei Kinder oder war das deine eigene Idee?
In der Tat, wie bei vielen so oft, die Idee kam im Norwegen-Urlaub letztes Jahr und die Kinder und auch meine Frau waren voll in Flamme. Ich habe erst mal versucht, den mahnenden Zeigefinger zu heben, wurde aber überstimmt und bin auch sehr froh, dass wir den Hund haben, ne? Und bin auch derjenige, der früh immer über eine halbe Stunde mit ihm von 6 bis 6:30 unterwegs ist.
Das wäre beinahe meine nächste Frage gewesen. Das ist quasi dein Sportprogramm, nehme ich an. Oder gibt es dann noch ein zweites?
Zweimal die Woche versuche ich, früh um 6 bis 7 so geführtes Training zu machen. Und das kriege ich in der Regel noch hin. Das sind die Tage, wo dann meine Frau die Frührunde mit dem Hund übernimmt.
Du hattest, glaube ich, auch so einen Strategieberatungshintergrund. Kannst du dich noch erinnern, was dein Lieblingsfach in der Schule war?
Ja, ich glaube, klare Nummer 1 war Mathe bei mir. Und weil ich immer ein Fach hatte, wo ich einfach nur zuhören musste im Unterricht und wenig lernen musste, was immer sich logisch erschloss. Ich war tendenziell eher, glaube ich, ein fauler Schüler. Danach würde ich sagen noch Chemie und Sport. Das sind so die Fächer, wenn ich sage, das sind meine
Lieblingsfächer. Gibt es da irgendwelche Wettbewerbe, an denen du mal gewonnen hast? Das klingt ja so ein bisschen, es gibt ja diese Wissenschaftswettbewerbe, die man so in frühen Jahren macht oder auch später, wer weiß.
Fairerweise, nee, Wissenschaft dafür jetzt nie gereicht. Ich habe nachdem ich aktiv selber Basketball gespielt, also erst Handball gespielt, dann Basketball gespielt, habe aber auch gemerkt, dass sag mal, mein Talent sich in Grenzen hält und war dann Basketballtrainer für 4 oder 5 Jahre und habe zumindest mit der Mannschaft, die ich trainiert habe, das war eine Jugendmannschaft, auch war ich Landesmeister in Sachsen-Anhalt. Und als Unternehmer hatten wir das Glück, dass wir, glaube ich, 2010 als Team den Deutschen Unternehmerpreis gewonnen. Das war von dem Harvard Club of Germany, glaube ich, so eine Alumni-Vereinigung. Und das Coole war, dass das Preisgeld war quasi eine Woche Executive Education in Harvard, so ein Kurs. Aha. Und das fand ich phänomenal. Also das durfte ich dann wahrnehmen vor vielen Jahren mal.
Ein, zwei Fragen noch zu dir persönlich. Fährst du Auto, Fahrrad, Scooter?
Also auf Arbeit fahre ich in der Tat mit dem Auto meistens. Ich wohne im Südwesten von Berlin, muss in den Nordosten. Und genau. Okay. Aber sonst fahre ich auf Fahrrad. Also ich habe auch ein Fahrrad.
Der Berlin-Standard, da kommst du nicht drum. Ja. Hast du einen Lieblingsfilm?
Ah, nicht so wirklich. Also ich gucke zwar gerne Filme, aber würde ich sagen jetzt, also ich bin natürlich jetzt mit über 40 in der Star-Wars-Zeit aufgewachsen, ganz klar. Wenn ich heute Filme gucke, würde ich sagen, was gucke ich gerne? Zum Beispiel in Tatort aus Dortmund.
Die sind ja noch jugendfrei. Hast du eine Lieblingsband oder Sänger?
Auch da, ich tue mich immer schwer, das auf einen irgendwie festzulegen. Also was höre ich gerne? Ich höre gerne so deutschen Hip-Hop, also Fantastische Vier, Seed, Beginner, Fettes Brot, aber ich höre auch Silbermond.
Aha. Spielst du eigentlich ein Instrument oder so?
Ach nee, ich bin, glaube ich, bei uns in der Familie ganz klar der Unmusikalische. Also weder singen noch Instrument. Also wenn ich damit Geld verdienen müsste, dann wäre es wirklich schwierig.
Das ist Plan C, okay. Hattest du mal eine besonders unsinnige oder verwegene Idee in deinem Leben?
Ich hatte wirklich mal eine wirklich total bekloppte Idee. Und zwar bin ich mal mit 3 Freunden zusammen, so klassisch, was man macht nach dem Abi, glaube ich, eine Flugreise gemacht. Und wir haben uns aus dem Flugzeug, was man keinem erzählen darf, die Schwimmwesten mitgenommen. Und haben die dann in einem Schwimmbecken nachts im Freibad ausprobiert.
Und?
Offensichtlich. Ja, die haben funktioniert. Also ich kann jedem sagen, ja, diese Dinger funktionieren. Halt nein oben.
Okay, danke nochmal an alle Hörer, ihr braucht das nicht mehr ausprobieren.
Genau.
Haben wir wieder ein paar Schwimmwesten gerettet. Dieses Jahr war ja doch ein sehr bewegtes Jahr, ne? In vielerlei Form. Auch bei EU hat es sozusagen Covid-Gewinner, Verlierer gegeben. Ihr habt ja beides irgendwo, wenn man so sagt. Ihr habt auf der einen Seite natürlich kommt organisch stark aus dem Online natürlich und habt jetzt natürlich auch in der Fläche dort eure Erfahrung gesammelt. Wie seid ihr als Firma jetzt damit umgegangen mit der gesamten Situation? Was heißt das für dich persönlich? Wo hast du deinen Fokus gelegt in diesem Jahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben das bei Mr. Specs schon relativ zeitig mitbekommen, dass Corona einen größeren Effekt haben könnte. Warum? Weil natürlich von den weltweit gefertigten Brillen ein sehr großer Teil auch aus Asien kommt, ja, insbesondere China. Und deswegen haben wir schon Mitte, Ende Januar gemerkt, oh, das könnte knapp werden, auch mit der Warenversorgung. Und hatten uns dann als Managementteam Anfang Februar dazu entschieden, unseren Warenbestand signifikant aufzustocken, weil wir eher die Angst hatten, Anfang Februar nicht genügend Ware zu haben, um einen vernünftigen Umsatz zu machen dieses Jahr. Da hat noch keiner an Lockdown oder irgendwas gedacht. Das war rein sozusagen die Supply-Seite, wo wir dachten, oh, das wird schwierig. Entsprechend haben wir da innerhalb von einer Woche so viel Ware kauft wie noch nie bei uns, bei Mr. Spex. Ich glaube, für fast 10 Millionen Euro. Und haben das in unser Lager voll gemacht. Und dann kamen die Einschläge natürlich näher. Und ja, auch wir hatten vor der Krise, ich glaube, 18 oder 19 Läden. Aber natürlich haben wir auch ein sehr starkes Online-Geschäft. Ja, also die Online-Umsätze machen bei uns immer noch über 80% des Gesamtumsatzes aus. Und dadurch, sagen wir so, haben wir dieses Jahr trotzdem ein zweistelliges Wachstum erzielt oder werden das erzielen, während die Branche bei uns im zweistelligen Bereich schrumpfen wird. Ja, die Bandbreite für das Management-Team bei uns war recht breit, weil wir hatten natürlich unsere Läden, die wir zumachen mussten und zugemacht haben, Mitarbeiter in Kurzarbeit gesteckt, eine Logistik, die für uns so ein bisschen der Single Point of Failure war, die durfte auf keinen Fall zugemacht werden, weil sonst hätten wir keinen Umsatz machen können als Firma. Und entsprechend mussten wir da sehr viele Hygienemaßnahmen, getrennte Schichten und so weiter einführen. Und in so bei den klassischen Zentralfunktionen haben wir natürlich alle ins Homeoffice geschickt. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Wir waren zum Glück, glaube ich, vor 3 Jahren in die Cloud gewechselt, zu Office 365. Insofern, das war eine gute Infrastrukturentscheidung damals und mussten jetzt im Zweifel beim Kundenservice, glaube ich, noch ein bisschen Infrastruktur, also Hardware nachkaufen, damit die Leute auch ganz ausarbeiten können. Ansonsten war es eben viel Kommunikation. Ich glaube, wir haben unseren Mitarbeitern in der Hochzeit des ersten Lockdowns zweimal die Woche informiert. Also A, was ist der Status, wie geht's weiter, weil natürlich auch sehr viel Verunsicherung da war. Ne? Und ich glaube, das war mit das Wichtigste, neben viel koordinativer Arbeit, schnell entscheiden, eben die Kommunikation zu den Mitarbeitern.
Ja, wie hat euch das als Organisation jetzt geprägt, also während und vielleicht jetzt möglicherweise auch halt nach dem Covid-Desaster?
Ich hatte, also mein eigenes Gefühl ist, dass wir als Organisation da auch nochmal gesehen haben, wie gut das bei uns als Firma, als Team funktioniert. Ne? Ich glaube, wir haben alle am gleichen Strang gezogen. Da gab es irgendwie keinen Ausfall im Management-Team im Sinne von, wir hätten, also alle waren belastbar. Was die Mitarbeiter, glaube ich, auch sehr geschätzt haben, wir arbeiten auch mit so OKRs, Objectives Key Results, und haben die dann schon eigentlich fertig gehabt fürs zweite Quartal. Also wir hatten im März gesagt, okay, ab April ist das der Fokus. Und wir haben die komplett umgeworfen innerhalb von einer Woche und haben gesagt, jetzt geht's da lang. Und dieser Fokus im zweiten Quartal, und jeder wusste genau, worum es ging, der war enorm. Also der hat, glaube ich, gezeigt auch, wozu man nochmal in der Lage ist, auch kurzfristig was zu bewegen. Viele Sachen quasi natürlich nach Fokus auf das Online-Business gelegt, aber auch Features live gebracht innerhalb von wenigen Tagen, wo wir sonst normalerweise uns deutlich mehr Zeit lassen. Wie zum Beispiel, dass man Retouren von zu Hause abholen konnte und nicht mehr zur Post zurück musste. Das war ein Thema, dass die Leute durch den Lockdown beispielsweise in bestimmten Ländern gar nicht mehr raus durften. Das wäre unser Modell mit Ansichtsbestellungen hätten gar nicht vernünftig sozusagen weiter betreiben können. Aber also viele, viele kleine Sachen, die echt zu einem guten Ergebnis geführt haben, dann auch schnell.
Okay. Würde ich irgendwas bewahrt bleiben jetzt, wenn ihr dem Ganzen noch was Positives abgewinnen könnt?
Also auf jeden Fall sind in den klassischen Bürostandorten, die Arbeitszeitmodelle, die werden sich sicherlich, oder die Präsenzmodelle, das wird sich dauerhaft, glaube ich, ändern. Wir haben, glaube ich, zumindest bei mir war es so, dass ich vieles, was wir heute komplett remote machen, hätte ich mir vor einem Jahr zumindest zu 80% wahrscheinlich nicht vorstellen können. Ja. Wir sehen aber genauso, was den Mitarbeitern fehlt. Also wir glauben jetzt nicht daran, dass wir komplett ins Homeoffice wechseln für die nächsten 10 Jahre, sondern wir glauben schon, dass wenn wir eine starke Kultur aufbauen wollen, so wie wir sie leben, das Büro weiterhin ein wichtiger, sag mal, Bestandteil sein wird. Aber muss ich dort 80 oder 100% meiner Arbeitszeit verbringen? Wahrscheinlich nicht. vielleicht sind es auch 40 oder 50%, die ausreichen. Aber ich glaube, die sozialen Interaktionen, das merken wir immer mehr, das fehlt den Mitarbeitern sehr stark.
Ja, ja. Also die Online-Weihnachtsparty werdet ihr noch nicht so pushen, nehme ich an.
Nein, auch wenn die wahrscheinlich deutlich günstiger wäre, werden wir das versuchen, nächstes Jahr wieder physisch zu machen.
Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen in die Unternehmerhistorie bei dir reintauchen. Du hattest am Anfang so ein paar Worte gesagt, wie ihr gestartet seid. Ich habe irgendwo gelesen, der Lukas Gadowski, den man ja auch im Berliner Umfeld sehr gut kennt, mit dem habt ihr zusammen gestartet, oder wie weit ging das denn eigentlich los? Also quasi von deinem Beraterkarrierepfad hin zu E-Commerce-Unternehmertum.
Also ich kannte den Lukas ja schon aus Uni-Zeiten und ich glaube, initial fing das an, dass ich irgendwann von München nach Leipzig geflogen bin und der Lukas in dem gleichen Flieger war und wir uns dann zusammengesetzt haben und ich sozusagen gesagt habe, Lukas, wollen wir nicht irgendwas zusammen machen? Und dann hat er mich, glaube ich, erst versucht, für Spreadshirt zu gewinnen, was damals eine Hauptbeschäftigung war. Und dann meinte ich, nee, ich möchte schon irgendwas Eigenes machen. Und so fing die Diskussion an. Das war aber, glaube ich, noch ein knappes Jahr vor Mr. Spex. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und die eigentliche, sagen wir mal, Passion für Unternehmertum, die habe ich schon an der HHL für mich entdeckt in der Zeit, weil das einfach viele unternehmerisch geprägte Leute waren, die dort studiert haben. Und ich hatte damals meine Praktika nicht wie viele in Beratungen oder in Großkonzernen gemacht, sondern ich habe die in Startups gemacht. Also ich war 2003 bei eBay. Damals war eBay in Deutschland gerade so 3 Jahre alt. Also ich würde sagen, noch zumindest in einem Wachstumsmodus. Und ein Jahr später war ich dann bei Yamba, den verrückten Froschen. Und das war in einem sehr steilen Anstellwinkel gerade unterwegs. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich einfach gesehen, wie viel man da schon bewegen kann. Und war total begeistert, hatte aber nach der Uni erstmal keine Idee, was ich machen soll. Und deswegen bin ich erstmal, und hatte auch kein Geld fairerweise, sondern eher, wie heißt es so schön, viel Fremdkapital im Portfolio und musste das erstmal zurückzahlen. Deswegen war ich in der Beratung, möchte es auch nicht missen, habe da viel gelernt und dann nach ein bisschen sortieren, wo ich für mich Klarheit gefunden habe, wo kann ich als Unternehmer sozusagen aus meiner Sicht Mehrwert schaffen, habe ich für mich E-Commerce definiert gehabt. Lag daran, dass ich eben bei eBay, bei Yamba digitale Geschäftsmodelle gesehen habe und da, sag mal so, im Produktmanagement und Marketing ein bisschen erste Einblicke gewonnen habe und in der Beratungszeit halt viel so Retail, aber auch Corporate Finance Themen gemacht habe. Und deswegen durch so physischer Handel und online dachte ich mir so, okay, E-Commerce, das ist was, da kann ich vielleicht irgendeinen Unterschied machen. Und ich konnte mir damals beispielsweise 2007 nicht vorstellen, ein rein digitales Modell zu gründen. War ich einfach entweder zu alt oder zu unflexibel im Kopf, ich weiß es nicht genau. Und deshalb E-Commerce. Und dann bin ich so sukzessive verschiedene Segmente durchgegangen. Und Brille war halt eins. Ja. Also Brille war spannend, weil der Markt groß ist, weil die Margen sehr groß waren. Und dann bin ich wieder in der Diskussion mit dem Lukas quasi darauf gekommen, dass wir es gestartet haben. Ich habe das Team zusammengesucht und er hat sehr stark auf der Angel-Investoren-Seite geholfen.
Wie seid ihr damals konkret dann gestartet? Also so ein bisschen mit Angel Invest höre ich jetzt raus, aber noch nicht wirklich die klassische VC-Schiene sozusagen?
Nee, also wir haben das so gemacht, dass wir waren 4 Gründer und ich glaube, wir hatten damals sehr viele verschiedene Angel, die ich teilweise über Lukas, teilweise über andere Leute quasi kennengelernt habe. Und ich glaube, wir hatten 700.000-800.000 Euro als Angel-Runde gemacht. Das war schon sehr ordentlich damals. Und sind dann ein Jahr später mit VC gestartet.
Wie denkst du jetzt eigentlich so im Nachhinein über das ganze Thema E-Commerce nach? Das ist ja durchaus nicht frei von Challenges, beziehungsweise ist jetzt auch natürlich ein sehr kompetitives Thema. Da gibt es ja den Range zwischen Du hast auch angesprochen, ich glaube, Spreadshirt, ja, und dann guckt man aber auch so bis Zalando sozusagen oder Zoo Plus. Wo siehst du generell in E-Commerce-Modellen jetzt mit deiner ganzen Erfahrung so die Challenges und warum funktionieren die am Ende dann doch sehr unterschiedlich? Ne, es gibt ja sehr erfolgreiche Modelle, es gibt quasi Modelle, die irgendwie immer strugglen. Ich kenne ja den Möbelbereich so ein bisschen, der ist ja auch noch irgendwie relativ früh dran. Ja. Wie würdest du das festmachen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wo wir, also ich glaube, dieses Thema, wie stelle ich, also welchen Mehrwert biete ich wirklich für den Kunden? Und das, ich glaube, das ist die Frage, die muss ich verstehen. Und ich glaube, der Mehrwert, der kann eben je nach Produktkategorie, Vertical, was auch immer, extrem unterschiedlich sein. Ne? Und das Problem ist natürlich auch, dass immer so wir haben eine sehr dynamische Wettbewerbslandschaft. Also die traditionellen Händler verändern sich, dann gibt es Marktplätze, dann gibt es technologische Sprünge und so weiter. Insofern muss ich da ziemlich genau verstehen, was braucht der Kunde heute, aber idealerweise auch antizipieren, was will der eigentlich in den nächsten 3, 5 oder 10 Jahren haben. Ne? Und wie kann ich mich als Firma da so positionieren, dass ich wirklich einen signifikanten Mehrwert schaffe, der auch wirklich dauerhaft ist oder verteidigbar ist gegen die Leute. Und ich glaube, diese Frage stellt sich teilweise Leute deutlich zu wenig, wenn sie ein E-Commerce-Modell oder auch andere Modelle gründen. Und es hilft natürlich, wenn ich auch schnell eine relevante Größe in dem jeweiligen Markt sozusagen bekomme, weil ich glaube, dieses Thema Zugang zum Endkunden ist mittlerweile nicht nur für Händler, sondern eben auch für viele Konsumentenmarken ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe natürlich dann, sag mal so, in diesem E-Commerce-Umfeld beziehungsweise den relevanten Umgebungen immer stärker werdende Gatekeeper. Ja, also ich muss es ja schaffen, sozusagen in diese Bekanntheit beim Endkunden reinzukommen, in diese Consideration, wenn der Kunde an Brille denkt, soll er an Mr. Specs denken. Ja, weil wenn er anfängt mit, ich suche mal bei Google nach Brille wenn ich Kunden jedes Mal sozusagen neu einkaufe, beziehungsweise über solche Gatekeeper wie wenn Google, in Facebook oder sagen wir, Amazon ist jetzt für uns nicht relevant, also ist maximal Wettbewerber, aber also ich brauche, glaube ich, den Zugang zum Endkunden. Ich muss ihn sehr gut verstehen, damit ich ihn möglichst sehr lange glücklich machen kann. Ja? Mhm. Und wenn ich das schaffe, mit einer gewissen, sagen wir, Word-of-Mouth-Strategie, das heißt, wenn Kunden zufrieden sind, weiter erklären oder das mitteilen, ich glaube, dann hat man gute Voraussetzungen. Ja? Aber natürlich, wie gesagt, auch da ändert sich sehr vieles. Als wir 2007 gestartet sind, hat von Influencer noch keiner irgendwas gewusst. Ne? Also da ändert sich natürlich auch viel in der Dynamik. Insofern werden es die Gatekeeper von morgen vielleicht noch andere Leute sein oder andere Player im Markt.
Ja, also ich habe das so ein bisschen beobachtet. Es gibt ja Modelle, die sind ja sehr Operations getrieben oder auch abhängig irgendwo. Mhm. Ne? Und die scheinen jetzt natürlich eine echte Challenge auch zu haben. Natürlich in der Skalierung, dadurch auch der gesamten Kostenstruktur. So im Nachhinein siehst du das bei euch eher als Vorteil? Ist das ein einfacher, also vergleichsweise von Operations her einfach oder wirklich eher sehr schwierig?
Also ich würde sagen, dass unser Operations-Modell schon, also wir konnten das nie outsourcen oder wir haben es nie sinnvoll sozusagen machen wollen auch, weil wir natürlich Brillen online hat bisher keiner gemacht. Und wenn ich beispielsweise eine Brille verschicken will, dann muss ich halt jemand haben, der die Gläser zuschneidet, die dann in die Brille einsetzt. Das ist wirklich nach Handwerksarbeit. Das Zuschneiden ist im Zweifel hochautomatisiert und sehr genau, aber das Einsetzen erfolgt auch bei uns in Berlin-Spandau, in diesem großen Logistikzentrum, noch manuell. Also wir verglasen dort jeden Tag 2.000-3.000 Brillen und haben durch dieses Ansichtsbestellmodell für die Brillen auch nochmal eine Sonderkomponente. Wenn ich einen Kundenservice-Mitarbeiter suche, dann suche ich idealerweise auch einen Optiker, der gut beraten kann. Natürlich haben wir auch Nicht-Optiker im Kundenservice, die wir anlernen, schulen oder die auch die ganzen, sagen wir mal, Fragen rund um, wo ist meine Bestellung, was mit der Erstattung und so weiter regeln können. Hm. Aber ich brauche schon sehr viel, sagen wir mal, spezielles Know-how in vielen Unternehmensbereichen. Daher machen wir auch, wenn es das wächst, sehr, sehr viel selber. Also wir machen Logistik selber, wir machen Customer Service selber. Hm. Unser Marketing-Team ist auch sehr detailliert noch bei der Konzeption von Werbespots dabei, ne? Von TV-Spots. Weil auch da, wir machen viel Research über unsere Kunden und versuchen, den Punkt so genau wie es geht zu treffen. Ne? Weil da machen viele Kleinigkeiten einen großen Unterschied.
Mal eine Frage, wenn du ein paar Jahre zurückdenkst. Was hätte dir jemand sagen sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist?
Boah, 20.
So lange ist es noch nicht hier.
Ich bin 43. Moment, das war 1997. Ja, ich kann ja genau sagen, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals ein duales Studium bei einer deutschen Großbank angefangen. So 3 Jahre und war dann, ich glaube, Diplom-Betriebswirt, Fachrecht und Bankwirtschaft. Und habe da gelernt, was ich nicht machen wollte, langfristig. Auch so bin ich zum Unternehmertum gekommen. Und aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, kauf Aktien am neuen Markt und halt die nicht so lange, dann glaube ich, wäre das zumindest finanziell ganz gut gewesen. Aber Spaß beiseite. Also was ich glaube, zum Anfang oder nach meinem Abi und so in dieser Findungsphase überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war das Thema Unternehmertum. Ne? Ich war da halt in dieser Bank habe gemerkt, ja, ich habe da zwar inhaltlich ein bisschen was gelernt, aber hat mich das jetzt begeistert alles? Ein Teil davon, aber nicht viel, also nicht alles. Und so dieses ich sag mal, dieses Mindset in Deutschland immer bezüglich Unternehmertum, ist immer sehr mit viel Risiken verbunden, ne? Also ist immer der Fokus drauf. Und hätte mir jemand gesagt, ey, das bedeutet sehr viel Freiheit, ne? Dann wäre das für mich, glaube ich, schon deutlich klarer gewesen zu dem Zeitpunkt, dass vielleicht ich später mal Unternehmer werden möchte. Das kam bei mir wirklich erst mit in der Leipziger Zeit, also von 2003 bis 2005, glaube ich. Da kam das auf. Ne? Also als ich 20 war, habe ich daran überhaupt nicht gedacht.
Das heißt, du hättest eigentlich deine Unternehmerkarriere im Nachhinein dann wahrscheinlich vorverlegt, sozusagen.
Das wäre naheliegend gewesen, ja. Oder zumindest hätte ich vielleicht schon irgendwas parallel gestartet oder so. Keine Ahnung. Also, aber ich habe dann erstmal ein bisschen weiter studiert und wie gesagt, dann Beratung gemacht und dann erst mit 30 habe ich erst gegründet.
Das war natürlich auch tatsächlich eine prägende Zeit, ne? Wenn du jetzt an den neuen Markt denkst und die Phase danach, da ist ja quasi alles komplett weggeschwenkt.
Absolut, ja, ja. Also ich habe das alles live am Kapitalmarkt mal mitbekommen. Insofern, das hat aber geholfen. Also auch so Krisen einzuordnen, beziehungsweise bestimmte Sachen auch kritisch zu hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn es nur nach oben geht.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das an der HL auch so war. In Harvard haben sie gesagt, die Class of 2001, das war the angry class. Ja,
aber in den Krisen sieht man in der Regel, dass an den Business Schools die Zahlen nach oben gehen. Also,
Ja, das ist dann so der Rettungsanker. Gibt es so ein paar Lebensweisheiten oder Zitate, an die du häufig denkst, nachdem du lebst?
Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, ein Beratungskollege mal geprägt, dass bei einigen brennt das Licht besonders lange, bei anderen besonders hell. Ne? versuche mich immer daran zu erinnern, wenn ich lange arbeite.
Das ist gut.
Um das ein bisschen effizienter zu gestalten. Und ja. Ansonsten auch so Lebensweisheiten, keine Ahnung, das ist, bin da nicht so angehaucht, aber ich bin schon jemand, der versucht, ein sehr, sagen wir mal, mein Leben ein bisschen zu strukturieren. Zum Beispiel, ich stehe jeden Tag um 5:30 auf. Das hat mir echt sozusagen, das ist mir echt geholfen, da so ein bisschen Klarheit und Struktur reinzubringen.
Was fasziniert dich denn so? Also im Unternehmen oder außerhalb des Unternehmens?
Ja, was ich nicht mag, ist immer so dieses Mittelmaß. Also ich bin zum Beispiel jemand, der super gerne, also ich kann mir sicherlich ein 5-Sterne-Hotel vorstellen, aber ich kann mir, also wir machen sehr viel Rucksackreisen mit der Familie. Ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist 3-Sterne-Hotel in Malle. Deswegen faszinieren, also mich faszinieren eigentlich immer so ein bisschen Extreme. Ne? Wie gesagt, ich bin total, glaube ich, so neugierig und neuen Sachen sehr zugewandt. Deshalb, wie gesagt, reise ich gerne auch mit dem Rucksack durch die Welt und finde es gut, dass wir das geschafft haben, jetzt auch mit unseren Kindern zu machen. Ne? Also, dass wir zum Beispiel, als die Kinder, ich glaube, 8 und 10 waren, sind wir mit nach China gereist mit dem Rucksack. Und ich fand es am schönsten, dass die auch total begeistert waren und mit welchen, sag ich mal, glühenden Augen beziehungsweise mit welchen coolen Erinnerungen die zurückkamen zu Sachen, die meiner Frau und mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sind in dieser Reise. Aber das sind so Sachen, das begeistert mich, das bewegt mich.
Wenn ich an neue Sachen gedacht habe, ich habe irgendwo auch bei euch gesehen, ihr habt diese Audiobrillen und so spannende Themen. Ist das was, was dich auch irgendwie treibt, solche Trends?
Ja, ganz klar. Also was ich zum Beispiel gerade bei Mr. Specs mir angucke, ist dieses ganze Thema 3D-Druck und wie der sozusagen auch so eine ganze Supply Chain beispielsweise verändern kann. Also ich hatte ja vorhin gesagt, heute kommen wahrscheinlich über 80% der Brillen, die es in der Welt gibt, irgendwo aus China. Und Supply Chains in China sehen so aus, dass man immer 4 bis 6 Monate im Voraus bestellen muss, bis man dann irgendwann mal das Produkt in der Hand hat. Da ist auch eine relativ viel Logistikkette dabei und so weiter. Also qualitativ ist das alles sehr hochwertig, was die Kollegen in China machen, aber es dauert halt auch ewig. Und wenn ich jetzt nachdenke, es gibt Handys, die mittlerweile so Tiefensensoren haben. Kann man sehr gut 3D-Scans machen, auch vom Kopf. Kann darauf basierend dann maßgeschneiderte 3D-gedruckte Brillen machen. Und das mache ich dann nicht, indem ich sie in China bestelle, sondern die kommen dann im besten Fall in Berlin-Spandau in der Logistik aus dem 3D-Druck heraus. Dann ist das, glaube ich, was, wo ich sage, das kann auch eine ganze Branche nochmal verändern. Das sind so Sachen, mit denen beschäftige ich mich beruflich gerade so ein bisschen. Also wie schnell geht das? Was müssen wir dafür machen, um diese ganzen Themen wirklich dann so ausgereift zu haben, dass sie sehr, sehr gut funktionieren und dass der Kunde zum Schluss sagt, ey, wow, das ist wirklich ein Mehrwert. Weil ich kriege dann mein eigenes Produkt, da sind wir wieder bei Spreadshirt.
Customization. Was hältst du denn eigentlich von diesen Google Glass und Magic Leap und was da ist alles noch auf uns zukommt?
Also ich war, glaube ich, 2013 oder 2014 im Silicon Valley und hatte schon Google Glass auf. Ich glaube, dass diese Produkte gerade im professionellen Bereich langfristig wirklich einen großen Mehrwert bringen können. Ne? Wenn ich jedwede Art von Techniker beispielsweise habe, der irgendwas reparieren soll, der sich das schnell sozusagen erklären lassen kann, oder selbst wenn ich keine Ahnung, ein Arzt bin oder was auch immer und irgendein Spezialwissen braucht, schnell irgendwo viel Wissen aggregieren kann. Da kommt es natürlich auf die Applikation drauf an, dass die ein gutes Customer Interface haben, also im Zweifel dann für diese B2B-Sachen. Ich glaube, da bringen die, da können die sehr, sehr viel Mehrwert schaffen. Ob das jetzt sich durchsetzen wird beim Endkonsumenten, das kann sein, aber ich habe auch meine Fragezeichen. Ja, also diese Gadgets, also es gibt eigentlich wenige, die ich heute kenne, Gadgets, die wirklich nachhaltig erfolgreich sind.
Mhm. Ja. Habt ihr eigentlich für euch, Frage am Rande, in der Fläche nutzt ihr solche Themen schon, also Virtual Reality oder AR?
Nein, nutzen wir nicht. Wir haben jetzt, das ist gerade ein aktuelles Projekt, unsere Kontaktlinsenlogistik beispielsweise komplett automatisiert. Mhm. Da gibt es solche automatisierten Regalschränke mit so Roboterarmen, die quasi dann die Kontaktlinse direkt vom Band nehmen, wegsortieren und wenn dann der Kunde bestellt, diese direkt ins Paket wieder einsortiert. So ein bisschen kennt man das aus der Apotheke. Manchmal, wenn man da irgendwas bestellt, kommt dann so per Fördertechnik dann direkt das Medikament zur Kasse. Und das gibt es mittlerweile in groß für Industrieapplikationen und solche Sachen. Also wir machen sehr viel Automatisierungstechnik, aber AR haben wir momentan in so Logistik nicht.
Ja, ich hatte das irgendwo mal gesehen, da gibt es irgendwelche Firmen, die machen eben auch das Scanning und so weiter und dann die Visualisierung zumindest dort, ne? Da passiert viel. Was war denn dein bestes Investment? Zeit und oder Geld?
Also zeitlich gesehen, würde ich sagen, beruflich wahrscheinlich oder für mich karrieretechnisch, glaube ich, war das dieses Studium an der HL das beste Investment. Mhm. Ja, und sonst, ich glaube, die Zeit, die ich für die Familie aufbringe und für die Kinder, die zahlen sich auch immer sehr, sehr gut aus. Also insofern, das würde ich sagen, auf der zeitlichen Dimension. Finanziell, ich habe immer mal wieder als aktiver Angel investiert, ja, und ich muss sagen, dass der Manuel und der Dennis von Emma, diese Matratzenfirma, Direct to Consumer, die ich glaube, im zweiten Quartal wurde die verkauft an Haniel. Und das war von dem finanziellen Investment mit Abstand das Beste, was ich gemacht habe.
Ja, ich glaube, die hatten auch recht wenig oder so gut wie gar kein VC-Kapital drin. Ne?
Also extrem kapitaleffizient. Ja, extrem kapitaleffizient.
Ja, das neue Schaumgold, haben wir da immer gesagt. Dirk, was war der beste oder vielleicht auch der schlechteste Rat, den du jemals erhalten hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt ja schon seit 12 Jahren bei IO und ich habe mir eine Sache bei IO sehr zu Herzen genommen, keine Ratschläge zu geben, ne? Also nur Erfahrung zu teilen. Und das muss ich sagen, das ist so, wenn ich etwas mit IO verbinde, ist genau dieser Satz oder diese Komponente. Und deshalb, sag mal so, ich frage auch nicht aktiv nach Ratschlägen. Wenn, dann frage ich nach Erfahrung. Insofern glaube ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen schlechten Ratschlag quasi bekommen habe oder am besten, weil ich das versuche immer wirklich, diesen Erfahrungsaustausch, das ist deutlich wertvoller als Ratschläge.
Ja, ja, da kann man sich manchmal nicht gegen wehren, aber gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen würdest oder die du gekauft hast, die dich irgendwie beeinflusst haben?
Also ich bin generell jemand, der, glaube ich, zu wenig liest. Also ich würde gerne mehr lesen habe letztens einen Ratschlag von, ich glaube, auch einer IOlerin bekommen, das doch mal mit Hörbüchern zu probieren. Seitdem lasse ich das sozusagen, teste ich das und das macht sich auch gut in Kombination mit dem Hund, wenn man da rausgeht jeden Tag.
Podcast übrigens auch. Ja, also.
Das stimmt. Das meine ich auch auf Autofahrten immer. Podcast, ganz klar. Und dann habe ich festgestellt bei mir, dass es auch immer relevant ist, zu welchem Zeitpunkt man bestimmte Bücher liest. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war in dieser IO Accelerator Gruppe und 2008. Und damals hatten wir das Glück, dass da so ein Typ aus den USA kam, der sein eigenes Buch vorstellte. Das hieß The Rockefeller Habits von Vern Harnish. Ja, so ein bisschen die Ikone. Heute heißt, glaube ich, das Nachfolgeprodukt oder Nachfolgebuch Scale Up oder so. Und Ich habe das damals geschenkt bekommen, 2008, habe das angelesen, dachte, was für ein Quatsch. Also diese amerikanische Management-Literatur, habe das Ding in die Ecke geschmissen und habe es, glaube ich, 4 Jahre später nochmal gelesen und in einem Urlaub. Und da war ich total fasziniert davon, weil ich dann auf einmal merkte, die ganzen Probleme, die da beschrieben sind, die kennst du irgendwoher. Und dann habe ich es meinem Mitgeschäftsführer in Mirko gegeben und habe gesagt, wo liest du mal? Und dann habe ich diese ganzen Meeting-Rhythmen bei Mr. Spex eingeführt, 2012. Wir leben da jetzt schon 8 Jahre mit, haben das natürlich dann immer leicht mal angepasst, aber ich glaube, das war ein Buch, wo ich wirklich beim zweiten Mal lesen gemerkt habe, wow, das war super einfach zum Umsetzen und hat wirklich nachhaltig bei uns echt viel geprägt. Seitdem gibt es zum Beispiel bei Mr. Spex, ich glaube, seit 12 Jahren, oder 8 Jahren, das 11.47 Uhr Meeting. 11.47 Uhr trifft sich immer das Management. Und egal, ob man da ist oder nicht, man muss sich dann zumindest einwählen. Und so hat man eben innerhalb von 24 Stunden immer diesen Feedback, ob irgendein Problem in der Firma da ist. Ansonsten weitere Bücher, würde ich sagen, Miracle Morning habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren mal gelesen. Seitdem stehe ich nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig 35 auf. Und ansonsten, ich glaube, was immer gute Literatur war für mich, was ich auch das ein oder andere Mal gelesen habe, ist natürlich Good to Great und alle Bücher, die sozusagen darum sich entwickelt haben.
Gibt es irgendwelche Gewohnheiten oder neuen Überzeugungen, die du in den letzten 5 Jahren für dich erlebt hast oder erschlossen hast?
Ja, neben dem zeitlich aufstehen, das nochmal. Ich glaube, was ich deutlich weniger in den letzten 3, 4, 5 Jahren gemacht habe, ist auf irgendwelche Abendveranstaltungen der Berliner Gründerszene zu gehen. ich fühlte mich da zum Anfang von Mr. Spex immer ein bisschen genötigt, da zu networken, Leute kennenzulernen und so weiter und so fort. Und habe aber gemerkt, dass ich da auch sehr gut, sag ich mal, mit deutlich weniger beziehungsweise kaum eine Abendveranstaltung leben kann.
Und noch eine Frage, vielleicht auch persönlicher Natur, dort: Was machst du, wenn dir mal irgendwie so alles zu viel wird, das zu viel Arbeit, zu viel Stress? Fragen stellst du dir dabei?
Ich habe manchmal im Büro so eine, wenn ich sage, so, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ja. Was ich dann mache ist, also wenn es jetzt nur so ein Arbeitsstress irgendwie ist, wo ich mal einen klaren Kopf brauche, dann gehe ich wirklich 1, 2 Stunden spazieren, kaufe mir ein großes Eis mit Sahne und setze mich auf so eine Parkbank. Und das hier klingt jetzt nicht gesund, aber es ist für mich sehr entspannend und ist jetzt im Zweifel der eine Ausrutscher, den ich mir dann sozusagen leiste. Und ansonsten, wenn wir als Familie merken, dass wir mal wieder ein bisschen Kalibrierung brauchen, beziehungsweise eine Auszeit. Wir haben so ein kleineres Hotel an der Ostsee, wo wir gerne hinfahren. Und da sind wir, glaube ich, jedes Jahr so 1, 2 Mal für 3, 4 Tage. Das reicht dann schon aus, so am Meer spazieren gehen und da so ein bisschen runterkommen.
Ja, die Seenlandschaft Brandenburg kann ich auch schwer empfehlen. Was würdest du denn eigentlich ganz gern bei IO noch erleben, sehen? Was wäre so ein Event, wo du sagst, wow, auf jeden Fall, da bin ich auch mal spät da, auch wenn es jetzt in letzter Zeit nicht sein Favorit war?
Gute Frage. Also ich habe schon ein paar Learning-Events mitgemacht. Ist jetzt fairerweise auch schon ein bisschen her. Da habe ich immer mal wieder echt gute Impulse bekommen. Ich habe es nie geschafft, auf so eine IO University zu fahren und hatte mir dieses Jahr fest vorgenommen, hatte es auch gebucht, so eine, ich glaube, IO Unlimited in Griechenland mit meiner Frau zusammen. Und leider wurde die dann abgesagt. Ne? Also ich hoffe, dass es die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch gibt. Und ansonsten, ich glaube, wenn es ein IO-Event in Tibet gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich bin 2004, habe ich in Hongkong studiert und bin rumgereist und war auch 2 Wochen in Tibet und war einfach fasziniert davon. Wenn man sozusagen Unternehmer in Tibet ist, ich glaube, dann ist das, wenn es das gibt sozusagen, dann würde mich das natürlich faszinieren, wohl wissen, dass es wahrscheinlich schwierig ist mit IO in Tibet.
Ja, zumindest vielleicht mit einem China-Geschäft. Dirk, allerletzte Frage, wen sollten wir deiner Meinung nach noch hier zum Podcast aus dem IO-Umfeld einladen? Hast du da eine Idee?
Also ich finde den, den Rolf von Trivago natürlich jemand, der immer vor allen Dingen mich begeistert hat, was er mit der Unternehmenskultur geschafft hat bei Trivago. Ja. Ich glaube, Thomas Bachmann mit seiner Code University und dem Durchhaltevermögen, das Team zu gründen und groß zu machen. Also wirklich, wirklich faszinierend. Und ich glaube, als dritten die Konstanze Buchheim von iPotentials, die ich immer als Sparringspartner für jedes Thema auf meiner Organisations- und HR-Seite sehe und die mir immer die Welt erklärt. Da habe ich immer sehr gute Diskussionen mit dir.
Prima. Stehen jetzt fest auf der Liste. Ich fange auch gleich beim Rolf an.
Alles klar.
Vielen lieben Dank, Dirk. Es war grandios. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke für deine Zeit, für die vielen Einblicke und weiterhin viel, viel, viel Erfolg und Gesundheit.
Danke, Jo. Bis dann.
Ciao. Tschüss, bis dann.